getragen von Gemeinschaft. Wer wünscht sich das nicht? So ein gemütliches Miteinander, getragen werden durch dick und dünn, zusammenhalten, Gemeinschaft haben, die Siege feiern und die Verluste, weiß ich auch nicht, was macht man damit? Gemeinschaftlich beweinen, ersäufen, je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, sieht Gemeinschaft ja sehr unterschiedlich aus. Ob man jetzt Gemeinschaft im Fußballstadion hat oder ob man Gemeinschaft um den Essenstisch in der Familie hat, da liegen ja Welten dazwischen, wie gut man sich kennt und wie viel einen miteinander verbindet. Von Gemeinschaft getragen ist das Thema heute Abend. Vielleicht hast du Rituale mit deinen Freunden, irgendwas, was ihr immer zusammen macht, mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund. Vielleicht gibt's irgendwas, wo du sagst, also wir machen immer und das könnt ihr jetzt mal eurem Nachbarn erzählen. Was ist so ein Ritual, was du mit deinen Freunden machst, wo du sagst, das ist echt Gemeinschaft, da wissen wir, wir gehören zusammen, wir halten das gemeinsam durch, was auch immer. Welche Rituale gibt es so in eurer Beziehung, in eurer Gemeinschaft? Same procedure as every year. Keine Angst, es ist nicht schon wieder Silvester, erst kommt noch Ostern und Weihnachten und alles, aber manche kennen diese Geschichte, wo der alte Butler mit seiner Lady abends das Ritual durchzieht. Sie feiern den Geburtstag der alten Lady. Alle anderen sind leider schon verstorben, aber es fällt gar nicht auf, weil der Butler die alle ersetzt. Es gibt auch Rituale, die sich selbst überleben, wo man das Gefühl hat, das Ritual besteht noch, aber der Inhalt ist schon lange nicht mehr da. Gemeinschaft lebt von und mit Ritualen, mit Dingen, die sich wiederholen, mit Dingen, die einen miteinander verbinden, mit Erlebnissen, die man miteinander gehabt hat und die wiederholbar sind, wo man sagt, ja, same procedure, nochmal das Gleiche. Das tut uns gut, das prägt uns, das baut unsere Gemeinschaft auf. Und so hören wir heute eine Geschichte, passend zum Abendmahl heute Abend, wie Jesus von Gemeinschaft getragen wird auf dem Weg, den bis jetzt nur er selber kennt, was auf ihn zukommt. Die Jünger haben trotz vieler Ankündigungen noch nicht verstanden, was eigentlich auf Jesus zukommt. Sie gehen noch sehr unbedarft in diesen gemeinsamen Abend, in dieses gemeinsame Ritual. Ich lese uns mal aus Lukas 22, ab Vers 7. Es kam der Tag während des Festes der Brote ohne Sauerteig, des Passafestes, an dem das Passalamm geschlachtet werden musste. Da schickte Jesus Petrus und Johannes los mit dem Auftrag, geht jetzt und bereitet für uns das Passalamm zu, sodass wir es miteinander essen können. Ein Fest, man könnte vielleicht sagen, wie das Thanksgiving-Fest in Amerika, wo die ganze Familie aus Amerika zusammenfliegt, muss man ja sagen, aus allen Winkeln des Kontinents und sich dann trifft zu diesem besonderen Fest, wo man daran denkt, wie die ersten Auswanderer geflohen sind vor religiöser Verfolgung hin nach Amerika in die große Freiheit. Und das wird mit einem großen Fest und einem großen Truthahn gefeiert, wo man sich daran erinnert, Gott hat uns in die Freiheit geführt. Das Passafest ist so ein ähnliches Fest, nur es ist schon sehr viel älter. Das Volk Israel lebte unterdrückt in Ägypten. Sie wurden als Sklaven gehalten, mussten Frondienste tun, hatten keine persönlichen Freiheiten mehr und wurden richtig ausgenutzt, ausgebeutet, unterdrückt. Gott wollte sein Volk befreien, hat den Moses dazu auserwählt, das Volk in die Freiheit zu führen. Es gibt viele Plagen, der Pharao will das Volk einfach nicht ziehen lassen. So billige Arbeitskräfte kriegt er nie wieder. Mindestlohn war damals noch ein Fremdwort. Also er will die nicht losziehen lassen, aber am Ende muss er sich dem beugen, denn die letzte und schlimmste aller Plagen ist die, dass ein Todesengel an den Häusern vorbeigeht und die Erstgeborenen sterben, bis auf die Häuser, an denen das Blut eines Lammes auf den Pfosten geschmiert ist. Das war ein Zeichen für die Israeliten. Sie wussten, wir müssen uns jetzt zu diesem lebendigen Gott bekennen. Wir müssen dieses Tier schlachten, das Blut auf die Pfosten kleben, schmieren. Und dann werden wir verschont von diesem Gericht Gottes. So ist es dann auch gewesen. Das Volk konnte in dieser Nacht noch fliehen. Sie konnten sich aufmachen, weg aus der Sklaverei in die große Freiheit. Und dieses Passalamm schlachten ist ein Ritual geworden, was man immer wieder wiederholt hat, um zu zeigen, Gott hat uns befreit. Wir kommen aus der Gefangenschaft, wir kommen aus der Sklaverei. Und das ist ein Wunder Gottes, dass wir noch leben können. Dass Gott uns verschont hat, dass das Blut dieses Tieres ausgereicht hat, um unser Leben zu schonen. Dass Gott sich nicht an uns gerecht hat, sondern dass er uns das Leben und die Freiheit geschenkt hat. Ein ganz besonderes Fest, ein sehr emotionales Fest, ein Fest, in dem die Familie sich erinnert an die ganze Familientradition, an das Judentum, an die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, an das, was Gott getan hat. Und dieses Fest will Jesus mit seinen besten Freunden zusammen feiern. Wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, same procedure. Jedes Jahr wird dieses Fest wiederholt. Jedes Jahr erinnert man sich an das, was Gott Großartiges getan hat. So auch in diesem Jahr. Und jetzt wird's ganz praktisch. Jesus schickt Petrus und Johannes los mit dem Auftrag, geht jetzt und bereitet für uns das Passahlamm zu, damit wir es miteinander essen können. Getragen von Gemeinschaft heißt, irgendjemand muss investieren in Gemeinschaft. Wenn ich mit meinen Freunden feiern will, dann geht jemand einkaufen oder jemand kocht oder jemand backt oder jemand deckt den Tisch oder so. Und hier ist es eben so, diese beiden Jünger, die wir sonst aus ganz anderen Zusammenhängen kennen, Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der Jesus besonders lieb hatte, und auch Petrus, der Haudegen, der immer vorne mit dabei war, die werden hier zum Tischdienst eingeteilt. Also die beiden dürfen jetzt den Tisch decken, das Lamm schlachten, die praktischen Arbeiten tun. Also geistliche Dienste und praktische Dienste lassen sich oft gar nicht so voneinander trennen. Irgendjemand muss es tun. Ist wie in der Familie. Ja? Wenn niemand was auf den Tisch stellt, kann man auch nicht essen. Wenn niemand hinterher spült, hat man irgendwann kein Geschirr mehr. Also auch damals war das schon ganz praktisch mit der Gemeinschaft. Um etwas miteinander zu erleben, muss man auch miteinander anpacken. Hier in dem Fall zwei für alle. Die beiden sind dazu ausersehen von Jesus, dieses Passahmahl vorzubereiten. Sie tun das auch. Sie fragten ihn, wo wünschst du, dass wir es vorbereiten? Da antwortete Jesus, passt auf, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, dann wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Und jetzt hat er so ein bisschen von Spezialauftrag im Dienste der Majestät unterwegs oder so. Also es gibt jetzt einige Hinweise, was sie denn tun sollen, die Jesus schon voraussieht, wo man sich fragt, woher weiß er das eigentlich? Dass da jemand sein wird mit einem Wasserkrug. Ist das ein Geheimzeichen? Hat Jesus das einfach schon vorher gesehen und gewusst, was da passieren wird? Haben die sich verabredet? Hat Jesus ihm gesagt, übrigens, an dem Tag schicke ich zwei Leute, nimm mal den Wasserkrug mit, damit die dich erkennen. Ist eine spannende Geschichte eigentlich. Was ist da eigentlich für eine Vorgeschichte hinter? Ich weiß es nicht. Also sie sollen auf den Mann achten, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt bis in das Haus, in das er hineingeht. Sagt dem Hausbesitzer dort, also nicht dem Mann mit dem Wasserkrug, sondern dem Hausbesitzer, der Lehrer lässt sich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Gefährten das Passahmahl essen kann? Dann wird er euch im Obergeschoss einen großen Raum zeigen, der mit Polstern ausgelegt ist. Bereitet dort alles vor. Sie gingen los und fanden alles so vor, wie es Jesus ihnen vorausgesagt hatte. Dort bereiteten sie dann das Passahmahl vor. Also ein pompöser Saal, ein schön geschmückter Saal, alles ist vorbereitet. Jesus will dieses Fest mit seinen Freunden so richtig genießen. Und ich kann mir vorstellen, wie sehr er sich darauf gefreut hat, diese Zeit mit seinen Freunden zu haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie ein besonderes Fest gefeiert hast, runden Geburtstag oder eine Prüfung, die du geschafft hast und dann lädt man Leute ein. Ich erinnere mich an meinen 50. Geburtstag, das ist schon wieder einige Jahre her. Ich verrate jetzt nicht, wie viele. Da habe ich 50 Frauen eingeladen, die in meinem Leben schon mal eine Rolle gespielt haben. Meine Schwester, meine Mutter, aber auch andere Freundinnen auf verschiedene Lebensphasen, wo ich mit Freundinnen zusammen war und habe mit denen gefeiert, dass Gott mir diese 50 Jahre schenkt und dass ich schon so viele tolle Menschen in meinem Leben erleben konnte. Gemeinschaft, ein besonderes Fest, ein besonderes Event, wo man denkt, da möchte ich nochmal die Menschen um mich haben, die mir wirklich was bedeuten. Oder bedeutet haben in meinem Leben. Da möchte ich nochmal anknüpfen. Und so glaube ich, ist es auch bei Jesus hier. Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird und er freut sich auf dieses Fest mit seinen Freunden. Wir denken ja oft einseitig, wir denken, wir brauchen Jesus. Wir brauchen die Freundschaft von ihm zu uns. Aber ich glaube, in dieser Geschichte wird ganz deutlich, Jesus brauchte auch die Freundschaft der Menschen mit ihm. Er wollte seine Freunde um sich haben bei diesem Fest. Er lädt sie ein, er hat alles vorbereitet, er freut sich auf diese gemeinsame Zeit, weil er noch einmal eintauchen will in diese tragende Gemeinschaft von Menschen, die positiv zu ihm sind, die ihm nichts Böses wollen, die mit ihm unterwegs sind, die ihm vertrauen, die sich ihm anvertrauen. Gemeinschaft mit Gott ist immer von beiden Seiten gewünscht und von beiden Seiten notwendig, damit es funktioniert. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und wir haben manchmal Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der Saal ist vorbereitet, es kann losgehen, das Tier ist geschlachtet, alles ist bereit. Sie fanden alles so vor, wie Jesus ihnen vorausgesagt hatte, und sie bereiteten das Passamal vor. Als der Zeitpunkt gekommen war, setzte Jesus sich in diesem Raum hin und die von ihm beauftragten Abgesandten, die Apostel, mit ihm. Dann sagte er zu ihnen: Mit starkem Verlangen habe ich mich danach gesehnt, gemeinsam mit euch das Passafest zu feiern, bevor mein Leidensweg beginnt. Ich sage euch, ich werde dieses Mal nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung in Gottes neuer Wirklichkeit findet. Dann nahm er den Becher in die Hand, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt hin und lasst jeden Einzelnen von euch davon trinken. Ich versichere euch, dass ich von nun an nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis die Königsherrschaft Gottes kommt. Dann nahm er das Brot, sprach ein Dankgebet, brach es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Körper, der für euch dahingegeben ist. Tut das als Erinnerung an mich. Genauso nahm er nach dem Abendessen auch den Becher und sagte: Dieser Becher ist die neue Gottesverbindung, die durch mein Blut geschlossen wurde, das für euch vergossen wird. Und jetzt achtet darauf. Die Hand der Person, die mich ausliefert, liegt gleichzeitig mit meiner Hand hier auf dem Tisch. Denn der von Gott gesandte Menschensohn geht seinen Weg, wie er für ihn vorgezeichnet ist. Doch wirklich beklagenswert ist der Mensch, durch dessen Tat er ausgeliefert wird. Da fingen die Gefährten von Jesus an, sich selbst in Frage zu stellen, wer von ihnen das sein könnte, der das tun würde. Getragen von Gemeinschaft und trotzdem ist da eine Hand mit am Tisch, die innerlich schon lange die Gemeinschaft verlassen hat. Jemand, der beschlossen hat, diesen geliebten Freund Jesus ans Messer zu liefern. Ich finde das echt spannend, dass das hier so offen steht, gerade an der Stelle, wo das Abendmahl eingesetzt wird, was wir ja auch miteinander feiern. Gemeinschaft mit Gott, schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist. Das Erleben, Erspüren, Erfahren. Ich finde die Gottesdienste, wo wir Abendmahl feiern, immer sehr schön, weil ich merke, das verbindet uns miteinander. Da passiert was. Da ist Gott in unserer Mitte. Jesus weiß genau, was auf ihn zukommt. Mein erster Punkt: geteiltes Leid ist halbes Leid. Jesus braucht jetzt seine Freunde. Er weiß ganz genau, was kommen wird. Er wird verhaftet werden, er wird geschlagen werden, er wird verspottet werden, es werden ihn alle verlassen. Er wird alleine diesen Weg bis ans Kreuz gehen müssen, aufgehängt außerhalb der Stadt an ein Kreuz, verspottet, verachtet, bis der Tod ihn dahin rafft. Das hat er vor Augen. Und jetzt sehnt er sich nach der Nähe von Menschen, die ihm nahestehen. Menschen, auf die er sich verlassen kann. Ich habe sowas natürlich noch nicht erlebt. Aber ich weiß, dass ich vor mancher Operation, die ich durchmachen musste, mir schon überlegt habe, wen würde ich denn jetzt gerne noch mal sehen? Oder mit wem würde ich gerne die letzte Zeit verbringen vor der Operation, bevor man dann einschläft und nicht weiß, ob man wieder aufwacht? Welcher Mensch ist mir so nahe? Von wem will ich mich verabschieden? Mit wem will ich noch Zeit verbringen? Wen würde ich noch mal einladen zu so einem letzten gemeinsamen Abend? Ich weiß nicht, ob dir sofort Menschen einfallen, wo du sagst, na klar, die Person auf jeden Fall, die muss dabei sein. Das ist Gemeinschaft, das ist etwas, was mich trägt. Da ist jemand, der zu mir steht, der mich durchtragen wird durch diese schwere Zeit. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber Gemeinschaft ist immer auch angefochten. Und das Problem ist oft, dass gerade da, wo Gott großartige Dinge vorhat, genau da die Angriffe starten, nämlich auf die Gemeinschaft. Diesen allerengsten Kreis der Vertrauten um Jesus herum, die Tag und Nacht mit ihm unterwegs waren, die die Wunder gesehen haben, die erlebt haben, wie Blinde wieder sehen konnten, die erlebt haben, wie Tote auferweckt wurden, die die Reden gehört haben, die verstanden haben, was Jesus sagen will. Mitten in diesem Kreis ist aber auch schon wieder jemand, der misstraut, der Jesus nichts Gutes tun will. Gibt es denn auf dieser Welt nicht einen Ort, wo man mal ganz ungeschützt so sein kann, wie man ist? Wo man wirklich getragen wird? Ich glaube, das ist das Schwierige an Gemeinschaft unter Menschen, dass es diesen heilen Ort eigentlich nicht gibt. Dass wir immer wieder auch aneinander schuldig werden und letztlich doch das tun, was wir selber für richtig finden. So auch in dieser Geschichte. Die Beziehungen werden angegriffen. Wir stehen jetzt vor einem ganz großen neuen Projekt. Joe hat es vorhin schon gesagt, die reißen da die Wände ein in der Wettergasse. Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt wieder ein Wohnzimmer in der Oberstadt haben werden. Viele von euch erinnern sich an den Quo Vadis Buchladen, wissen, dass wir jetzt einen Ort wieder gefunden haben in der Wettergasse 42, direkt an der Wasserscheide. Und ich muss sagen, ich freue mich riesig über diesen Ort, weil ich denke, das ist so zentral in der Stadt. Das kann man einfach nicht übersehen. Das wird ein Ort für den Christustreff mitten in der Stadt, wo wir einladen können und sagen können, komm, so sind wir Christen, so leben wir, so gehen wir miteinander um. Das ist unser Stil, das ist unsere Art zu leben. Wir laden dich ein, erlebe es ein Stück, mitten in der Stadt. Ob du jetzt als Tourist in die Stadt kommst oder als Student oder als Bewohner oder als jemand, der gerade zufällig hier ist, vollkommen egal. Eine offene Tür mitten in der Stadt, ein Ort für Gemeinschaft. Ein Ort, an dem man sich verabredet, wo man Freunde mit hinbringt, wo man sagen kann, komm und sieh. Komm und sieh. Aber weil wir uns wieder einen Schritt weiter hinaus wagen, auch in noch mehr Öffentlichkeit, werden auch die Angriffe kommen. Und ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, dass wir in den Beziehungen zueinander offen und ehrlich bleiben, Dinge klären, nichts unter den Teppich kehren, sondern miteinander auf dem Weg sind, damit wir in dieser Stadt ein Zeugnis aufrichten können für Jesus, für das, was er tut, wie er Gemeinschaft mit uns leben will, wie er sich danach sehnt, dass Menschen in den Laden reinstolpern und noch gar nicht wissen, dass es ihn gibt. Aber er ist schon da und wartet auf sie und freut sich, dass er sich ihnen vorstellen kann. Es wird nicht gespart. Ein großer Raum, ein schönes Fest, ein Passahlamm, das geschlachtet ist. Die Erinnerung daran, Gott wird uns nicht umkommen lassen, sondern Gott hat Gutes mit uns vor. Gott hat uns gerettet und er wird uns retten. Das zweite, starke Gefühle und schwache Freunde. Jesus hat ganz starke Gefühle in diesem Moment und er braucht seine Freunde. Aber die sind schwach. Wenn man Parallelstellen liest, wenn man liest, wie es dann weitergeht, wie sie einschlafen, wie sie nicht mit ihm wachen können, wie sie es nicht aushalten, wie sie wegrennen, wie sie sich verstecken, dann sieht man, dass dieser Weg für Jesus doch sehr einsam wird. Getragen von Gemeinschaft, ja, aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, von der Gemeinschaft mit Gott. Er weiß, dass er das tut, was der Vater von ihm will. Und das trägt ihn durch. Nicht der Jubel der Freunde, nicht der Trost. Die haben es noch gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Jesus kennt den Weg, der vor ihm liegt. Ein starkes Ritual, eine lebendige Wirklichkeit, das Abendmahl. Jesus setzt es ein. Er sagt, ich werde es erst wieder mit euch feiern, wenn das Reich Gottes wirklich in Macht angebrochen ist. Es wird eine Zeit des Leidens geben, aber danach wird die Herrlichkeit sich durchsetzen. Deswegen finde ich das Abendmahl so spannend und deswegen feiere ich gerne das Abendmahl, weil es immer diese beiden Aspekte hat. Das schon jetzt Gemeinschaft haben mit Gott und das noch nicht wirklich angekommen sein, sondern noch darauf warten, dass es intensiver wird, dass Jesus noch deutlicher in unserer Mitte ist, dass wir ihn sehen können von Angesicht zu Angesicht. Von Freunden umgeben, und da ist die eine Hand am Tisch, die schon beschlossen hat, für Geld Jesus zu verraten. Und jeder fragt sich an diesem Tisch, Herr, bin ich es? Da ist sich plötzlich keiner mehr so sicher, ob er mit Jesus durch dick und dünn gehen kann, ob er das schafft, ob er das durchhält, wenn es hart auf hart kommt. Wenn das wirklich stimmt, was Jesus sagt, bin ich bereit zu leiden? Werde ich das durchstehen? Oder werde ich doch den einfachen Weg gehen? Eine Frage, die wir uns vielleicht auch beim Abendmahl stellen. Wie ist meine Gemeinschaft mit Jesus? Kann er mir aufs Herz legen, was auf seinem Herzen ist? Bin ich bereit zu tragen, was er trägt? Bin ich bereit, das zu tun, was er möchte? Eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist, wenn man ehrlich ist. Getragen von Gemeinschaft, in den schweren Stunden nicht allein sein. Ich glaube, das ist auch Gemeinde, das ist auch Gemeinschaft der Christen. Füreinander da sein, wenn es schwer wird. Miteinander feiern, Abendmahl feiern in einer Welt, die von Not und Krieg durchzogen ist. In einer unsicheren Welt. Ich glaube, keiner von uns weiß so richtig, wie es weitergeht in Europa mit den Krisen, die wir haben, mit dem, was gerade ansteht. Ich kriegte vorhin noch eine Mail von jemandem aus Indien, die schrieb mir, ob sie im Mai in die Schweiz kommen kann oder ob das zu nah an der Ukraine ist. Wir wissen, wie nah das ist und wie weit das ist, aber man sieht, wie die Angst um die Welt geht. Ich saß vorhin mit internationalen Leitern zusammen und die haben erzählt, dass in Estonia, in Estland, in Lettland, in Litauen die Leute richtig Angst haben, auch Christen richtig Angst haben, was jetzt passiert. Ob Russland jetzt auf den Appetit gekommen ist, ob es weitergeht in der Ukraine. Von Gemeinschaft getragen heißt auch im Abendmahl denken an die, die durch diese schweren Zeiten gehen, die gerade in Angst leben, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Das Leiden zu teilen, so wie Jesus sich das von seinen Jüngern wünscht, teilt mein Leiden mit mir. So können auch wir das weltweite Leiden der Christen miteinander teilen, auch beim Abendmahl an sie denken, für sie beten, für sie einstehen. Das Abendmahl ist das jetzt schon Gemeinschaft mit Gott haben, jetzt schon getragen sein in der Gemeinschaft. Und das noch nicht. Es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Es kann noch sehr schwierig werden. Wir müssen aufpassen, wohin unsere Wege uns führen, mit wem wir uns zusammentun, wem wir glauben, wem wir uns anvertrauen. Wir können uns ohne Wenn und Aber Gott anvertrauen. Und das zeigen wir im Abendmahl, indem wir schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist. Dass er alles für uns getan hat. Jesus ist diesen Weg gegangen. Und so wie im Passamahl das Blut auf den Pfosten klebte und man wusste, weil dieses Blut geflossen ist, dürfen wir leben. Genauso dürfen wir beim Abendmahl uns bewusst machen, weil Christi Blut für mich geflossen ist. Und das werdet ihr nachher hören, dass euch das jemand sagt. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich geflossen. Weil du das hören darfst, weil das stimmt, darfst du leben. Ohne Ende leben. Ewig leben. In Gemeinschaft mit Gott und in Gemeinschaft miteinander. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in das, was du erlebst, in dein Leiden an dieser und mit dieser Welt. Wir wollen dich jetzt auch bitten für die Christen in Europa, in der Welt, die leiden, für die Trauernden, die ihre Angehörigen in dem Flugzeug verloren haben, für die Menschen auf der Krim, in der Ukraine, für die Menschen, die verfolgt werden um deines Namens willen, Für die Menschen, die um uns herum alleine sind und das Gefühl haben, sich auf niemanden mehr verlassen zu können. Die enttäuscht sind, weil Menschen Menschen enttäuschen. Danke, dass Gemeinschaft mit dir das ist, was bleibt. Jetzt und hier und in alle Ewigkeit. Und danke, dass du uns an deinen Tisch einlädst, weil wir deine Freunde sein dürfen und weil du gerne mit uns feierst. Amen.